Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Hlinka und ich bin CEO der ACFIV International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Der Oktober war der beste seit 84 Jahren an der Börse. Ja, und der November geht so schön weiter. War das der Beginn eines neuen Börsenzyklus?
Ich glaube, das ist dann die einzige Frage für heute, ne? Und dafür brauchen wir sicherlich jetzt ein halbes Stündchen. Ja, es war ein sehr, sehr guter Oktober. Es war ein, wie soll ich sagen, insofern überraschend, weil die Dynamik doch gewaltig gewesen ist. Hat auch selbst mich in der Geschwindigkeit und in dieser Dynamik hat mich das natürlich auch überrascht. Wobei ich dazu sage, jetzt der November geht so weiter, das würde ich so nicht unterstreichen. Also so weiter geht es nicht. Was natürlich sich getan hat. Wir haben Tage gehabt, wir müssen das ja wie immer etwas analysieren. Warum ist es so gewesen? Zunächst mal von vornherein oder vorneweg die Bilanz und die Quartalszahlen mit einigen Enttäuschungen und mit einigen Ausnahmen, aber wo ich ganz klar sage, einige wenige Enttäuschungen, war durch die Reihe weg teilweise Paukenschläge. Die Ertragssaison begann ja mit diesem mega Paukenschlag von Netflix, die also einen Boom an Neu-Subscribern hatten, was der Markt nicht erwartet hat. Dann folgte das verarbeitende Gewerbe, dann folgte die gesamte Industrie, dann folgten die Dienstleister, dann folgten die Versicherer, die Rückversicherer, gerade hier in der Schweiz, Zürich, Swiss Life, herausragende Zahlen. Das werden wir später noch beim Depot zu besprechen haben, ganz kurz. Wobei ich mich heute nicht aufs Depot konzentrieren will, ich will mich auf das, was geschehen ist, konzentrieren, weil das ist, glaube ich, für uns alle im Moment das Wichtigste.
Das ist wirklich spannend. Ja, auf das Depot kommen wir ja später noch. Viele Anleger waren ja nicht dabei. Viele Vermögensverwalter laufen dieser Rallye auch hinterher. Es ist jetzt ein neuer Bullenmarkt, wird sich jeder fragen. Sind wir schon wieder überkauft? Wie vorsichtig agieren Sie momentan?
Ich bin das einzige Social Media, wo ich aktiv bin, ist Twitter. Und da bin ich seit vielen Jahren bin ich dort aktiv. Und da ist ein Tweet komplett durch die Decke gegangen und das hat mich schon gewundert, als ich gesagt habe, man spricht so lange über die Bärenmarkt-Rallye und über Korrekturen und über Bärenfallen und Bullenfallen und man philosophiert darüber genau so lange, bis dann diejenigen, die darüber diskutieren, an der Seitenlinie stehen und sich fragen werden auf dem neuen Allzeithoch, wie konnte das wieder passieren? Oder die berühmten Zitate wie die teuersten Worte sind, diesmal ist alles anders. Es ist alles anders und ich habe das ja, ich glaube, wie oft haben wir uns darüber unterhalten, Herr Heinrich, in den vergangenen, ja, fast schon 10 Jahren, und wie oft habe ich gesagt, eine Krise ist immer anders, weil eine Krise neu ist, denn wenn es schon adäquate Lösungsansätze gehabt hätte aus der Vergangenheit, dann wäre es ja keine Krise. Und genau jetzt kam natürlich das ganze Paket, zunächst Corona, die Welt stand still, dann gab es diesen Rebound und dann das wurde brachial abgewürgt durch die Energiekrise, Krieg, Ukraine, Lieferkettenproblematik, China-Lockdown. Das heißt also, ich habe das immer gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Diese Erholungs-Corona-Rallye ist unterbrochen worden durch den Ukraine-Krieg. Wir sind in einer ganz normalen Recovery-Phase wie nach Lehman und so weiter und wir stehen vor einer Neubewertung der Aktie an sich. Was die natürlich bestimmende Themen, da werden wir wahrscheinlich jetzt als nächstes drauf zu sprechen kommen, ist Inflation, sind die Notenbanken, das ist völlig richtig, aber Aktie als Anlageklasse ist absolut konkurrenz- und alternativlos. Und natürlich ist noch lange nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich kann es weitere Rückschläge geben. Wir haben wie viele andere auch keine Glaskugel. Aber die Aktie hat definitiv eindrucksvoll bewiesen, dass sie präsent ist und mehr da ist als je zuvor.
Also ich werde jetzt nicht fragen, wo steht der DAX zum Jahresende, denn die Antwort ist in der Zeitung. Wir wissen es schlichtweg nicht. Geht die Rallye weiter bis vielleicht Pfingsten oder kommt irgendwie wieder so eine neue Überraschungskrise dazu? Sprunghaft steigende Zinsen sind aber generell Gift für die Aktienmärkte, sagt man. Weil, da kann man zwei Argumente bringen, auf zwei Wegen werden Aktien unattraktiv. Zum einen werden ja zinstragende Anlagen vergleichsweise attraktiver und zum anderen wird es für Unternehmen teurer, sich zu refinanzieren. Ja, als wäre es logisch, wenn an der Börse jetzt kleinere Brötchen gebacken werden müssten.
Heinrich, es sind ja kleinere Brötchen gebacken worden und Sie dürfen nicht vergessen, wir haben Abstürze gehabt in der Spitze von bis zu fast 40% und schauen wir uns bitte mal, der Nasdaq, ich habe mich jetzt nicht genau auf diese Diskussion vorbereitet, aber ich glaube, der Nasdaq ist immer noch 30% im Minus hier to date. Der SMIM, der Midcap-Index, ist über 30% im Minus seit Beginn des Jahres. Der MDAX ebenfalls 30% seit Beginn des Jahres im Minus. Das heißt, wir haben eine massive Korrektur gehabt. Der gesamte Kryptomarkt ist zum Erliegen gekommen. Der hat 80% an Wertigkeit eingebüßt. Das nur so als Vergleichsbezugspunkt dazu. Das Flaggschiff von KT Woods hat in der Spitze 80% verloren. Das ist jetzt kein Benchmark für uns oder für mich. Aber Fakt ist eines, dass wir natürlich grobe Korrekturen gesehen haben. Und ich habe nochmal gesagt, es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist das eine. Aber das Zweite, was viel wichtiger ist, ich habe in letzter Zeit sehr viele Vorträge gehört und diese Diskussion, es muss noch zu einem Ausverkauf kommen und 50% ist das, was die Korrektur sein muss, sonst gibt es keine Bereinigung. Das haben wir gesehen bei der Dotcom-Blase, das haben wir gesehen bei Lehman, das haben wir gesehen bei Corona-Beginn. Das ist alles richtig, aber ich bitte, bitte Sie oder alle, die diese Prognosen von sich geben, wir haben Allzeithochs gesehen, es gab ja unendlich viele Allzeithochs in der Vergangenheit. Es gab sie sogar bei einem Zinsniveau von 8%. Jetzt sind wir bei einem Bruchteil dieser Bewertung. Das ist das eine. Und das zweite ist, eine Inflation gab es immer. Im Moment waren wir 10 Jahre, 15 Jahre Geld gedruckt und die Inflation gab es nicht. Und sie kam und kam und kam und kam nicht. Und jetzt schlägt das Pendel mal aus auf die andere Seite. Das liegt doch absolut in der Natur der Sache. Die Notenbanken tun in meinen Augen einerseits das Notwendige, ob es das Richtige ist, lasse ich dahingestellt sein. Denn von unserem Investment-Committee-Mitglied Professor Hens von der Uni Zürich, er hat einen wunderschönen Satz gesagt. Er hat gesagt, der Kampf der Notenbanken mit den panischen Zinserhöhungen ist wie Verabreichung vom Antibiotikum gegen ein Virus. Die Kernproblematik liegt in den Lieferketten, in der Energieversorgung. Und ich wiederhole es nochmal für alle Zuhörer. Man muss sich mal eine Sache fragen. Wir haben den Ölpreis tiefer als vor Beginn des Krieges oder als vor einem Jahr, das Peak vom Sommer letzten Jahres. Über die Gaspreise sprechen wir gar nicht. Die sind 70% oder 60% wieder zurückgekommen. Und der Heizölpreis kostet immer noch das Dreifache, aber das Öl ist billiger, als es damals gewesen ist. Ich habe einen Chart gesehen, das hat mich entsetzt. Der Startpunkt war bei 0, also nominale Gewichtung bei 0. Und genau ein Jahr später haben wir gesehen, dass der Ölpreis 3% tiefer ist, aber dass der Heizölpreis das Dreifache kostet. Solange dort nicht politisch und marktökonomisch die richtigen Hebel angesetzt werden, dass das beim Verbraucher ankommt, dann werden wir dieses Problem haben. Aber dass die Inflation zurückkommt, liegt in der Natur der Sache, was den Notenbanken wieder Spielräume verleiten wird. Und diese Fantasie wird jetzt laut.
Ja, dann greife ich das doch gleich auf mit den höheren Kosten. Was glauben Sie, diese Rezession, von der jeder spricht, wie sehr wird die ausfallen?
Die Frage ist, ob sie überhaupt kommt. Das ist das eine, weil wir warten in Deutschland seit 3 Quartalen drauf und wir haben es ja gestern gesehen, die Unternehmen verdienen Rekorde und die DAX-Titel sind gut aufgestellt und das, was die Politik versäumt, das holt die Wirtschaft und die Kraft des deutschen Mittelstandes nach. Und das ist schon, muss man sagen, also da muss man schon wirklich Applaus klatschen der Wirtschaft, weil man muss sich das mal anschauen. Unter diesen Umständen, diese Resultate, Chapeau und Hut ab. Und die Frage ist, wann kommt die, wenn sie kommt, wie lange sie dauert. Ich bin kein Hellseher und ich verlasse mich nicht auf Spekulationen, ob in Amerika das Soft Landing gelingt oder nicht. Ich würde eher sagen ja und ich würde sogar sagen, dass wenn eine Rezession käme, dann ist es wirklich nur ein Schnuppern und eine technische Rezession. Ich glaube nicht, dass das übel kommt. Hängt von vielen Faktoren ab, hängt natürlich auch von der Ukraine ab. Und wir sprechen jetzt über die fundamentalen Dinge und nicht über die psychologischen Dinge. Sie müssen sich mal anschauen, vorgestern, die Recovery lief weiter und es gab ja fantastische zweimal hintereinander, sehr ermutigende Inflationszahlen aus den USA. Dann schlägt die Bombe 50 oder 15 Kilometer hinter der polnischen Grenze und der Markt kollabiert 600 Punkte. Und solange solche Dinge passieren, ist es nicht kalkulierbar. Und das ist das, was viele mich fragen und sagen, Herr Linker, machen Sie eine Prognose. Übrigens habe ich eine gemacht, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Okay. Ich habe in einem der Interviews nach Kriegsbeginn oder sogar am Tag des Kriegs, kann mich nicht mehr erinnern, aber ich habe gesagt, die großen Indizes werden dieses Jahr 10% verlieren. Und da sind wir jetzt genau auf diesem Niveau. Nur, das bedeutet auch, dass Nasdaq und die anderen, die Nebenindizes, noch sicherlich massives Aufholpotenzial haben. Hängt aber von sehr vielen Dingen ab. Wir sehen eine gesunde Sektorenrotation, wir sehen eine Zinssensitivität im Markt und das ist etwas, was ich als kerngesund betrachte. Wir haben diese Rotation, dass die Tech-Titel anfangen zu laufen, dass diese Erholungsrallye oder Es ist keine Rallye, dass diese Erholung sehr heterogen verläuft und das ist für mich ein gutes Zeichen. Dass wir Tage haben, wo die defensiven Titel unter Druck sind und die Techs laufen, dann gibt es wieder Titel, wo die Techs wieder etwas an Wert verlieren und dafür gehen die defensiven Werte nach oben. Wir sehen das am Gold, wir sehen das an den Rohstoffen. Kein Mensch redet darüber, dass die Rohstoffe mittlerweile die Hälfte an Wert von der Spitze verloren haben. Das habe ich vorhin schon gesagt. Vor allem Dingen die Energieträger, das sind Dinge, über die es zu sprechen gibt.
Herr Linke, betrachten wir die Börse mal übergeordnet. Zoomen Sie mal so wie bei Google Earth einen Zeitstrahl raus von Mitte der 70er Jahre bis jetzt, bis vielleicht jetzt in den 20er oder bis 2030 raus. Es gibt ja immer übergeordnete Megatrends. In den 80er Jahren waren es Rohstoffe. Dann Ende der 90er Jahre waren es Telekommunikationsaktien. Also man muss die Aktien haben, die alles irgendwie mit Telekommunikation zu tun haben. In den Nullern waren es dann mit Internet. Seit der Finanzkrise waren es in den letzten 12 Jahren, war es eine Dekade der Big Techs aus den USA, also diese Fang-Aktien. Ist diese Zeit, diese Tech-Aktien jetzt vorbei, wo man richtig zweistellige Renditen erzielen konnte?
Nein, sie ist nicht vorbei. Und Sie haben jetzt etwas Wunderschönes gesagt und damit greifen Sie auch etwas auf, Herr Heinrich, was ich auch immer wieder, auch mit dem Börsenradio, seit langen, langen Jahren gesagt habe. Es fehlen die Impulse und es fehlt ein Megazyklus. Diese Fang-Geschichte, über die Sie sprechen, ist für mich eigentlich nichts anderes als eine Fortsetzung der Dotcom-Rallye, die dann durch eine massive Bereinigung unterbrochen wurde. Und dann ging es ja weiter, weil das sind ja keine Dotcom-Titel, aber ich meine, das ist ja die Funk-Titel, natürlich Netflix vorneweg. Das Streaming ist neu gewesen, natürlich, aber sicher ist es eine Nische und sicher ist es kein Megatrend. Ich spreche von Megatrends wie Biotechnologie, wie Sie es gesagt haben, Telekommunikation, mobile Telekommunikation, Internet. Darüber reden wir. Und diese letzten Versuche sind ja, muss man sagen, für eine neue Rallye oder für eine neue Segment-Rallye oder ein Impuls kläglich gescheitert. Das ist das Metaverse. Gut, ob das jetzt Zukunft ist, keine Ahnung. Wir werden es noch anschauen. Und natürlich die gesamte Krypto-Geschichte. Sie wissen, dass ich sehr lange kritisiert wurde, nicht in investiert zu sein. Das ist aber das Schöne, wenn Sie Medienarbeit machen. Und das ist auch das Schöne, wenn Sie halt etwas andere Meinung haben, andere, dass wenn als die Kryptos gelaufen sind, dann hieß es vom Herrn Linker, wieso bist du nicht drin? Und das war bei 30, 40, 50, 60. Heute sagt keiner, es war richtig, nicht drin gewesen zu sein, zumindest ab dem 20er-Level nach oben. Es ist genau das Ganze auch wieder ein Thema, was wir beide schon zigmal besprochen haben mit der Crash-Prophetie. Wenn ich die Aussagen, und wir wissen ja, über wen wir hier sprechen, über welche Personen, 3, 4, 5, 6 Personen, die ihre eigenen Produkte pushen, die ihre eigenen Hedge- und Short-Positionen pushen, nach Klicks haschen, wo man einfach auf die Frage eines Journalisten zu antworten hätte, wenn man doch nach deinem Prinzip die letzten 10, 15, 20, 30, 40, 100 Jahre investiert hätte, dann ist es richtig, dass man dann pleite wäre. Da müssen diese Leute sich dann hinstellen und sagen, ja, es ist richtig, weil es geht nicht ein bisschen pleite wie ein bisschen schwanger. Und genau das ist das, was von den Medien, wieso werden die Leute auch nicht tatsächlich an ihren Aussagen bemessen? Ich war vor 20 Monaten im Schweizer Fernsehen bei einer Runde, dort wurde über Bitcoin diskutiert und dort wurden Kurse genannt. Kein Mensch redet heute darüber, dass ich gesagt habe, in einem Jahr ist der Aktienmarkt bis zu 20% höher, was dann auch tatsächlich gewesen ist. Und kein Mensch redet darüber, dass man da über Bitcoins von 100.000, 200.000 gesprochen hat und das war beim Stand von 60.000. Und das finde ich ein bisschen traurig, dass die Crash-Propheten und dass diese Phantasten oder Gold 50.000 und all diese Dinge, dass man dann nicht immer einfach mal 1, 2 Jahre später nachfragt und sagt, was hast du denn da gesagt und was ist daraus geworden? Denn diese Leute vergessen, dass das Hunderte, Tausende von Zuschauern hören oder von Investoren. Und wenn nur einer sich davon beeinflussen lässt und Fehler macht, verliert er sein gesamtes Vermögen. Und da hört für mich der Spaß auf. Fazit. Jetzt habe ich etwas abgeschwiffen, aber ich finde das wirklich, weil ich habe in letzter Zeit halt Sachen gelesen, wo mir die Haare zu Berge stehen, um auf Ihre Frage abschließend zu antworten. Dieser Megatrend, dieser Megazyklus fällt aus. Dazu kommt noch, dass sehr viele junge Investoren, die bis jetzt keine Verluste kannten, eben Stichwort Metaverse, Stichwort Krypto, ist das erste Mal, dass diese Leute Geld verlieren und massiv Geld verlieren. Das heißt, sie kennen es nicht, die ältere Generation, meine Generation, ihre Generation, Herr Heinrich, wir wissen, was Crash sind.
Wir kennen den neuen Markt und Co. Dotcom-Blase.
Wir wissen den neuen Markt, wir wissen Dotcom, wir wissen Lehman, wir wissen Corona, wir wissen 9-11, das wissen wir alle, das haben wir alle erlebt. So, die neuen, die junge Generation kennt es nicht, weil 10 Jahre war ja alles okay. Und genau jetzt passiert es, dass genau eigentlich seit Lehman war der letzte und dann kam Corona und dann kam der Halbierer und genau das, und das kennen die jungen Leute nicht und das wird psychologisch auch noch immens interessant sein. Ich unterschreibe ganz klar ihre Aussage, dieser neue Megatrend fehlt. Mal schauen, wo er herkommt und solange kein neuer Megatrend da ist, dann werden halt die Funks und dann werden halt die erfolgreichen Rückversicherer und so weiter die Rallye anführen. Wobei Sie kennen meine Meinung, eine Rallye führt am besten an ein breit langfristig gut diversifiziertes Depot.
Also, wohin fließt das Geld? Diversifiziert. Vielleicht noch ein bisschen Nachhaltigkeit, das ist ja auch politisch momentan erwünscht. Investieren Sie in nachhaltige Produkte? Achten Sie darauf?
Wenn Sie mir die Definition geben, dann werde ich Ihnen diese Frage beantworten.
Okay, damit haben Sie eigentlich schon gewonnen, weil es gibt ja wirklich kaum eine korrekte Definition von Nachhaltigkeit.
Punkt. Genau das Gleiche. Man kann darüber diskutieren, ob Apple nachhaltig ist oder nicht, weil sie versuchen, Transportwege und. Wir können darüber diskutieren, ob eine Basler-Versicherung, es gibt 10 Gründe, wieso ich Ihnen sage, dass alle Titel in unserem Depot nachhaltig sind, vice versa.
Ja, kommen wir zu unserem Halinker Börsenradio Echtgelddepot. Man kann sagen, es ist so eine Art Aktiensparplan für alle, die es noch nicht gehört haben. Start war im August 2019 mit einem Startkapital von 25.000 Euro und jeden Monat zahlt Börsenradio 1.000 Euro ein. Und Sie, Herr Linker, managen das Depot. Wo steht es denn jetzt?
Noch einmal ganz kurz, bevor ich zu den... Wir werden das heute sehr kurz machen können, weil es gab keine Veränderungen. Großartig und ich möchte die Zuhörer nicht langweilen mit den gleichen Argumenten. Sage nur das, was wichtig ist an alle Zuhörer. 3 Fragen. Zunächst mal eine Frage, die habe ich schon zigmal beantwortet. Nein, ich bekomme vom Börsenradio kein Geld dafür. Es ist ein Experiment, es ist eine Herausforderung, das mittlerweile... Ich erlaube mir zu sagen, nicht unerfolgreich läuft seit mittlerweile ein paar Jahren oder 3 Jahren. Das ist das eine. Das zweite ist, für mich ist die Herausforderung dort und ich bin immer noch der Meinung, dass ein Vermögensverwalter, ein guter Vermögensverwalter auch tatsächlich öffentliche Interessen vertritt, indem er versucht, die Menschen davon von Fehlern abzuhalten. Und die dritte, nein, es ist für uns im Moment keine Frage von Absicherungen. Wir werden uns anschauen, wie das Jahr zu Ende verläuft. Und wir werden uns im ersten Quartal des kommenden Jahres anschauen, wie der Markt weiterläuft und wie er sich weiter verhält und dann vielleicht Schlüsse daraus ziehen, auch was unser Algorithmus sagt, was unser Behavioral Finance Roboter sagt. Da werden wir auch in den nächsten Tagen oder in den nächsten Interview darüber zu sprechen haben. Was ganz, ganz wichtig ist, in solchen Phasen muss man sich klar sein, dass diese Absicherungen ein Fluch und ein Segen sein können. In so einer Volatilität, ein Trend ist natürlich für eine Absicherung genau das, was man will. Eine Volatilität kann einen killen, auf dem falschen Fuß erwischen. Und das ist genau wie der Heinrich gesagt hat. Viele, viele Leute haben den Oktober nicht mitgenommen. Und anschließend heißt es wieder gehasste Rallye. Nein, rational betrachtet ist die Rallye nicht gehasst, weil wenn ich vorher nicht verkauft habe, kann ich logischerweise auch nicht davon partizipieren.
Ja.
Und wie mein alter Uniprofessor sagte, an den Tagen, wo es 4% runtergeht, und man ist nicht dabei, ist man auch an den Tagen nicht dabei, wo es 6% nach oben geht. Und das sagt, glaube ich, alles. Zum Depot. Wir haben eine Veränderung, die war signifikant. Nach den Zahlen von VAT, die waren herausragend, haben sich die Position deutlich aufgestockt mit dem Cash der letzten 3 Monate. Auch war die richtige Entscheidung. Ansonsten gab es keine Veränderungen. Beim nächsten Gespräch, beim nächsten Interview können wir nochmal detailliert auf die einzelnen Titel eingehen. Ganz kurz, alle Zahlen waren herausragend. Cembra Money ist eins der besten Titel in der Schweiz seit Beginn des Jahres. Das muss man sagen, von der Performance her. Ems Chemie, sehr, sehr gute Zahlen. Kering, Luxusbranche, fängt an richtig zu laufen. Wenn China in die Gänge kommt, dann ist da auch sehr, sehr viel zu erwarten. Mastercard, hervorragende Zahlen. Aber vor allen Dingen, wie ich das gesagt habe, die Swiss Midcaps. Sika, Rekordkurs, VAT, Rekordkurs. die sehen sehr, sehr gut aus. Und da ist diese Bewertung teilweise oder nahezu grotesk. Man muss sich vorstellen, nur ein Beispiel von Sika, auch ein Schwergewicht in unserem Depot. Sika hat das absolute Quartal hinter sich, gab eine positive Gewinnwarnung, dass das Wachstum nicht 10, sondern künftig 15% betragen wird. Und der Titel war in der Spitze bei 400 Schweizer Franken, war im Tief bei 180 vor etwa 6-7 Wochen, ist jetzt bei wieder 243, aber gemessen am alten Höchststand immer noch ein Witz. Kontostand beträgt, so, ja, aufs i-Tüpfel genau sind wir bei 67.000. Der Höchststand Ende des Jahres waren 67.600. Das heißt also, es ist nahezu unverändert hier to date. Selbstverständlich müssen wir die Zuflüsse korrekt gewichten. Und das ist diese 1.000 Franken im Monat. Und wenn ich diese korrekt gewichte, sind wir im Moment bei einer Performance seit Beginn des Jahres von minus 7,3%. Ich habe das schon mehrmals erwähnt und mehrmals gesagt, dass wir natürlich die Dollarstärke plus die Schweizer Frankenstärke, das waren die Booster, selbstverständlich, aber am Ende des Tages zählt nicht warum, weshalb, wieso, das ist das, was wir die letzte halbe Stunde besprochen haben, sondern am Ende des Tages zählt das, was da oben an Zahl steht, und das ist für den Moment, finde ich, sehr solide.
Herr Linker, ich danke Ihnen, danke.
Sehr gerne, bis bald.
Börsenradio Network AG.